Wir hatten uns in der letzten Vorlesung mit Hegels Theorie des Werdens des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins beschäftigt. Wir hatten dabei gesehen, die Sache folgt erstens ganz konsequent einer Logik der allmählichen Übergänge. Und zweitens sind Hegels Überlegungen dann, obwohl es sozusagen um eine durchgängige Übergängigkeit geht, doch ziemlich kleinschrittig angelegt. Er beschreibt so etwas wie einen in Phasen verlaufenden Prozess des allmählichen Werdens. Dabei aber auch um einen Prozess, der nicht in dem Sinne quasi von außen bestimmt wird, sondern der sich an sich selbst, an seinen eigenen Widersprüchen, am dialektischen Verhältnis der beteiligten Momente und den daraus jeweils resultierenden Ebenenwechseln gleichsam selbst hochschraubt. Aus unterwegs dann immer wieder neu erreichten, jeweils abstrakteren Perspektiven kann als Einheit, als neue Einheit erscheinen, was zunächst einmal in der konkreteren Erfahrungsstufe als hoffnungslos in Momente zerfallen wirkte. Hegel rekonstruiert im Teil AA der Phänomenologie die verschiedenen Komplexionsstufen des Bewusstseins. Also des Bewusstseins, noch nicht des Selbstbewusstseins. Sie erinnern sich, auf der unmittelbarsten und konkretesten Ebene unserer Erfahrung ist da, bei dem, was wir Bewusstsein nennen, nichts zu haben als das punktuelle Dieses oder auch das Hier, Jetzt, mir jeweils gegeben, als eine ganze und unteilbare Erfahrung. Und doch zeigen sich an dieser ganzen Evidenz, die wir da haben, obwohl sie eine ist, bei näherem Hinsehen immer diese zwei Pole oder Momente, das Dies dort und das Mir, für das Dies da dort ist. Jedes von beidem, jedes dieser beiden Momente lässt sich im konkreten Erleben logisch gesehen auf das andere zurückführen. Man kommt aus dem Paradox eines Einen, das zugleich in sich zwei ist, die sich nicht aufeinander zurückführen lassen, nicht endgültig aufeinander zurückführen lassen, nicht heraus. Man kommt nicht heraus, wenn man nicht, und das ist genau das, was Hegel dann tut, selbst die Bewegung ins Auge fasst, die zwischen diesen beiden Widersprüchen eigentlich ständig passiert. Also die Bewegtheit in dieser Widersprüchlichkeit, wenn man sich dann nicht danach fragt, worin eigentlich diese Bewegung genau besteht, der unauflöslichen Polarität im einen. Man soll also fragen, welche Instanz sich darin zeigt, dass wir etwa diese Bewegung wiederholen können und auch die anfallenden Negationen produktiv verarbeiten können. Eben war dies da noch da, jetzt drehe ich mich weg und dann ist da etwas anderes und drehe ich mich zurück, ist das dies da wieder da. Aus diesem, man könnte sagen, Spiel der sinnlichen Gewissheiten ergibt sich, wenn wir genau auf dieses Spiel reflektieren, nicht auf die jeweils paradoxen Einzelbausteine dieser Erfahrung. Aus diesem Spiel ergibt sich, wenn wir die Ebene wechseln und die Bewegung des Widersprüchlichen im Ganzen ins Auge fassen, eine neue Stufe des Bewusstseins. Hegel nennt das die Wahrnehmung, die stabile Dingwahrnehmung im Allgemeinen gewissermaßen. Eine ganze und unteilbare Sache. Und doch zerfällt auch dieser Typ von Evidenz. Wir kennen das, wir nehmen Dinge wahr, wir kennen diese Dinge und auch wenn sie sich hinter unserem Rücken befinden, wissen wir, wie unsere Wahrnehmung diesbezüglich funktioniert und verlassen uns auch auf sie. Auch diese eine unteilbare Evidenz zerfällt nach Hegel wiederum in zwei Momente. In das Ding, das ich wahrnehme und in ein Ich, das sich in der Wahrnehmung als den Dingen sozusagen stabiles etwas gegenüber erfährt. Sind die Dinge die Wahrheit der Wahrnehmung? Oder bin ich der Wahrnehmende es, der das Ding ja schließlich als Ding identifiziert und die Dinge wiedererkennen und unterscheiden kann? Auch mit dieser Frage haben wir wieder eine logische Unauflöslichkeit, einen dialektischen Widerspruch vor uns. Aufgehoben ist er nach Hegel in dem Moment, in dem wir erneut die Bewegung selbst fokussieren, die da im Gange ist und auf die Instanz kommen, die in diesen Identifikationsprozessen von Dingen und Dinge wahrnehmendem Ich auf einer abstrakteren Ebene mit im Spiel ist. Die Praxis des Unterscheidens nämlich. Die Kraft der Verstandesbestimmungen. Sie ist es ja, die den Widerspruch von Ding und Wahrnehmungs-Ich im Grunde sozusagen heimlich oder intrinsisch regiert und die als Ebene erkannt, die da am Werk ist, diesen Widerspruch von Ding und Wahrnehmungs-Ich in sich aufheben kann. Auf dieser Ebene des Bewusstseins als Verstand bin ich in der letzten Vorlesung relativ knapp eingegangen. Wir kommen auf sie im Rahmen der Logik noch einmal zurück. Ganz entscheidend, das hatten wir jedenfalls beim letzten Mal auch schon registriert, sind auf dieser Verstandesebene die Begriffe, die wir haben und die wir auf die Dinge wie auf unser wahrnehmendes Ich anwenden können. Auf der Ebene der Begriffe können wir so beispielsweise auch über mögliche Wahrnehmungen reden oder Gegenstände konstruieren, die sich der Wahrnehmbarkeit von vornherein entziehen. Abstrakte, bloß gedankliche Objekte. Unser Wahrnehmungsbewusstsein erfasst Dinge, nicht aber das Begriffliche und schon gar nicht den Begriff als Begriff, sofern er als Begriff funktioniert. Insofern, sehen Sie, haben wir mit diesem Schritt über die inneren Widersprüche der Wahrnehmung hinaus auf die Ebene des Verstandes tatsächlich einen wichtigen Schritt vor uns. Es ist der Schritt hin zum Bewusstsein als einer Sphäre, innerhalb derer wir nicht nur Dinge wahrnehmen, sondern innerhalb derer die bloße Identifikation von dinglichen Gegenständen oder auch unsere Gewissheit unserer selbst als denjenigen, die die Dinge erkennen oder deren Abwesenheit erkennen können, wahrnehmen können, indem all diese Dinge nur mal als Sonderfall erscheinen, das Sonderfall des Einsatzes von abstrakten, letztlich gedanklich-begrifflichen Unterscheidungskriterien. Hegel findet denn auch eine starke Metapher, um diese abstrakten Leistungen des Begriffs jenseits der Wahrnehmungswelt, die Leistungen des Begriffs für das, was wir als sozusagen auch abstraktionsfähiges Bewusstsein erleben können, zu würdigen. Dank der Begriffe und erst dank der Begriffe, so schreibt er, ist im Bewusstsein Unendlichkeit möglich. Ein Zitat: Diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt, das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, sowie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein. Ende des Zitats. Nochmal vorlesen. Also es geht um die Ebene der Verstandesunterscheidungen im Verhältnis zu den Dingen, die auch da sind und die wir wahrnehmen können, aber die sozusagen begrenzt sind auf das, was sinnlich tatsächlich da ist und was wir sinnlich kennengelernt haben. Die Begriffe, schildert Hegel, oder den durch den Verstand eröffneten Raum, das Reich gewissermaßen der Unterscheidung, bezeichnet Hegel als unendlich, im Gegensatz zu den endlichen sinnlichen Bestimmungen der Welt. Und dazu nochmal dieses Zitat: diese einfache Unendlichkeit oder der absolute Begriff ist das einfache Wesen des Lebens, die Seele der Welt und das allgemeine Blut zu nennen, welches allgegenwärtig durch keinen Unterschied getrübt noch unterbrochen wird, das vielmehr selbst alle Unterschiede ist, sowie ihr Aufgehobensein, also in sich pulsiert, ohne sich zu bewegen, in sich erzittert, ohne unruhig zu sein. Ende des Zitats. Also ein Bild, eine Analogie, eine kühne Analogie, diese Rede vom Abstraktionsvermögen, von diesem Kontinuum des Unterscheidens, der Unterschiede, die wir ja differenzieren können, verschieben, verändern und so weiter, als so etwas wie ein Blut, ein allgemeines Blut. Damit ist natürlich indirekt auch gesagt, dass dieses abstrakte Unterscheiden können nicht irgendwo im Ideenhimmel über den Wassern schwebt, sondern von Hegel durchaus sozusagen als materielles Vermögen, als quasi leibliche Praxis auch immer noch begriffen wird. Die Begriffe sind das allgemeine Blut. Sie sind alle Unterschiede, so wie ihr Aufgehobensein. Sie schaffen damit etwas Unendliches im Verhältnis zur Wahrnehmungswelt. Wir können uns alles denken und wir können es uns auch wegdenken. Wir können es gedanklich durchstreichen. Das ist eine neue Qualität, die uns auf der Verstandesebene zuwächst, gemessen an dieser Ebene der Wahrnehmung, in der wir nur die Dinge haben, sehen, hören, erkennen, oder wir haben sie eben nicht. Doch aber, und das ist der Witz jenes aufwendigen Modells der Wahrnehmungswidersprüche, aus denen ja diese neue Qualität des begrifflichen Denkens nach Hegel entsteht, dennoch aber sind diese beiden Ebenen, Dingwahrnehmung und abstraktes Unterscheiden können, nicht unverbunden. Die eine wird erst im Übergang aus der anderen. Und wir haben beide Ebenen auch nicht als getrennte, quasi alternativ einzusetzende Vermögen in uns, sondern das begriffliche Denken hebt die Dingwahrnehmung in sich auf. Das war die Hegelsche Formulierung für dieses Verhältnis der beiden Ebenen zueinander. Wir nehmen die Dinge also wahr und können doch zugleich auch über sie nachdenken, über die Unterscheidungen reflektieren. Wir können zugleich auch an etwas anderes denken. Das Denken widerlegt die Wahrnehmung also nicht oder ersetzt sie oder straft sie Lügen, sondern es übersteigt sie einfach und bleibt gleichsam im Gespräch mit ihr. Es bleibt verflochten mit der Wahrnehmungswelt, auf die wir unsere Gedanken beziehen. Einen weiteren wichtigen Schritt haben wir in der vergangenen Vorlesung dann getan. In der Systematik der Phänologie des Geistes gesprochen, handelt es sich bei diesem Schritt um den Schritt zum nächsten Abschnitt, der Selbstbewusstsein heißt. Also vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Das war die spektakuläre These Hegels zum Selbstbewusstsein im Unterschied zu dem, was er bisher als Stufen des Bewusstseins beschrieben hatte. Diese These, dass das Selbstbewusstsein seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein finden kann, baut darauf auf, dass Hegel im Reich des begrifflichen Denkens wiederum auseinanderfallende Momente ausmacht. Momente des Verstandesbewusstseins. Etwa die Frage, die sich in den Begriffen stellt, wer verwendet eigentlich Begriffe? Was ist die, wie nennen wir diese Eigendynamik, die in der Begriffsarbeit steckt? Oder anders gefragt, wie komme ich zu einem Begriff von mir selbst als jemand, der in Begriffen reflektiert? Diese Frage taucht gleichsam auf der Ebene der abstrakten Verstandesarbeit auf. Wie soll ich sie nun beantworten? In einer Welt der Gegenstände bin ich, die Gewissheit meiner selbst, im Grunde lediglich für mich nur vorhanden in Form von etwas, was Hegel eine Begierde nennt. Ich entbehre Dinge. Daran merke ich sozusagen in negativer Form, dass ich da bin. Ich kann mich als Subjekt dieses Begehrens in gewisser Weise indirekt dadurch erfahren, dass ich es bin, der oder die versucht, mir die Dinge anzueignen. Dass ich es bin, der oder die versucht, Verstandesunterscheidungen zu verwenden. Dass ich das bin, der oder die ich denke. Dass ich bezogen auf die Dinge einen Willen habe und ihn an den Dingen befriedigen und durchsetzen will. Dennoch bleibt diese Art der Selbsterfahrung allenfalls eine quasi positive Erfahrung. Denn eigentlich habe ich an den Dingen, die temporär meine Bedürfnisse befriedigen können, auch meine Erkenntnisbedürfnisse, letztlich nie wirklich mich selbst, sondern ich habe doch immer nur wieder sozusagen den Spiegel dessen, was ich erwarte, den Spiegel einer Begierde. Ich bin mir selbst allenfalls, könnte man sagen, der Name einer Instanz des Mangels. Jedenfalls, wenn ich versuche, über die Dingwelt zur Erfahrung von mir selbst zu kommen. Ich bin mir so etwas wie die Rückseite des Mondes unter den Dingen oder unter der Bewegtheit innerhalb der Dinge, denn ich muss indirekt darauf schließen, dass ich ja sozusagen das Begehren bin, das unter den Dingen für Unruhe sorgt, sie ordnen möchte und so weiter. Die Wahrheit meines Selbstbewusstseins begreife ich, also Wahrheit meines Selbstbewusstseins ist die Hegelsche Formulierung für diese Frage nach dem, was bin ich denn nun eigentlich, positiv. Die Wahrheit meines Selbstbewusstseins begreife ich, das war die Pointe dieser Hegelschen Formulierung, erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Die Wahrheit erreiche ich, nur darin, dass mir positiv, erfahrbar ein Selbstbewusstsein zum Gegenstand wird. Nicht irgendetwas in Form der Dinge oder in Form der Gedankenobjekte um mich herum. Ein Selbstbewusstsein zum Gegenstand wird, das heißt, dass sich mir das, was mein Selbstbewusstsein ist, in irgendeiner Weise verdoppeln muss, damit ich es sozusagen positiv zum Gegenstand machen kann oder zum Gegenstand machen ist eine verfängliche Formulierung, damit ich es erfahren kann, sagen wir mal vorsichtiger. Verdopplung. Das ist also ein Stichwort, das im Grunde impliziert ist, wenn Hegel plötzlich einführt, dass Erfahrung vom Selbstbewusstsein nur mittels eines anderen Selbstbewusstseins möglich ist. Wie aber verdoppelt sich denn das Selbstbewusstsein? Es muss erkennen, dass es nicht allein auf der Welt ist, sondern dass es so etwas wie meinesgleichen gibt. Andere Selbstbewusstseine, mit denen eine solche Form der Identität gegeben ist, dass ich mich in ihnen gleichsam spiegeln kann. Das ist das, was sozusagen die kühne Entscheidung ist. Das ist in gewisser Weise eine These. Also die Dialektik des Bewusstseins so aufzulösen, dass quasi das Erfordernis einer Spannung von Selbstbewusstsein zu Selbstbewusstsein eingeführt werden muss und damit diese These, dass das Selbstbewusstsein sich entweder gar nicht haben kann oder wenn, dann eben nur über die Entdeckung eines anderen Selbstbewusstseins, das identisch ist, also identisch funktioniert wie mein eigenes. Sonst wäre es ja doch auch wieder nur eine spezifisch andere Sache als ich selbst. Diese Erfahrung meiner selbst im anderen, in einem anderen, das ganz meinesgleichen ist, meinesgleichen in puncto Selbstbewusstsein, wohlgemerkt. Nicht etwa meinesgleichen im Sinne von sieht genauso aus wie ich oder dergleichen. Diese Erfahrung meiner selbst im anderen definiert Hegel als eine Erfahrung, genauer als eine Beziehung der Anerkennung. Dieses Stichwort war beim letzten Mal schon gefallen. Und das allgemeine Medium des Eins mit meinesgleichen sein Könnens nennt Hegel, etwas sperriger Begriff, die Gattung. Gattung ist ein logischer Begriff, aber wir kennen es ja auch als einen biologischen Begriff und im Grunde changiert dieses Wort bei Hegel, also das Medium des Eins mit meinesgleichen sein, sowohl logisch als auch sozusagen stofflich, ist die Gattung. Es ist, wenn wir das versuchen zu umschreiben, eine Art von Natur, wobei nicht nur die Natur eines äußeren, stofflichen, biologischen oder dergleichen Lebens gemeint ist, sondern die gemeinsame Natur einer gewissen einzigartigen Lebendigkeit, könnte man sagen. Eine Lebendigkeit, die eben jene anerkennungsbasierte Lebendigkeit sein muss, die nur unter uns Menschen möglich ist. Also die Dimension, in der wir nicht nur Bewusstseinswesen sind, die sich auf Dinge und auf Objekte beziehen können, sondern der wir in der Tat füreinander so etwas wie Selbstbewusstseinswesen sein können. Schauen wir uns nun dieses ein wenig wie ein Spiegelverhältnis angelegte, über das Individuum hinausgehende Konzept von Selbstbewusstsein, das irgendwie mit dieser Anerkennungsbeziehung, über die wir jetzt noch nicht so super viel wissen, verflochten ist, heute näher an. Wie funktioniert diese eigentümliche Verdopplung meiner selbst implizierende Anerkennungsbeziehung in ihrer Bewegtheit? Machen wir uns zunächst klar, wie erstaunlich, wie kühn dieser Hegelsche Ansatz eigentlich ist. so an das Selbstbewusstseinsproblem heranzugehen. Kühn nämlich gemessen an dem, was die philosophische Tradition bis heute sonst so zu bieten hat, in der Frage nach Selbstbewusstsein. Bei Hegel ist Selbstbewusstsein, so wie wir es jetzt schon so ungefähr ganz vage vor Augen stehen haben, eindeutig kein festes Etwas. Es hat keinen Ort in uns drin, so wie er das beschreibt in dieser Verdopplung. Es hat etwa keinen Ort in unserem Gemüt oder in unserem Gehirn. Und es ist auch keine irgendwie immer schon vorhandene oder bleibende Größe. Also es ist keine kognitive Anlage, keine Form der Vernunftbegabung, nichts, was wir qua Geburt bei uns haben oder dergleichen. Das Selbstbewusstsein muss vielmehr, so wie Hegel es beschreibt, entstehen können. Es muss gefunden werden. Man könnte sogar sagen, es muss bewerkstelligt werden zwischen Zweien. Und es muss gelingen. Das heißt, es kann auch misslingen. Zweitens ist das Selbstbewusstsein aus dieser hegelschen Perspektive keineswegs Resultat einer einsamen Erkenntnisleistung. Ich kann also nicht in der Gelehrtenstube vor mich hindenkend zum Selbstbewusstsein kommen, so wie das etwa bei Descartes der Fall ist in den Meditationen. Descartes berichtet ja genau, wie er das da macht, dass er zu seinem Cogito kommt, wie er also diese Gewissheit des Ich denke im Wege des Zweifelns findet. Er setzt sich dahin und vollzieht eine mehrtägige Meditation, allein im Sessel mit Wachskerze und Papier vor sich. So beschreibt er das in den Meditationen. Bei Hegel wäre das überhaupt kein sinnvoller Weg zum Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist vielmehr eine Erfahrung, die ich machen muss. Eine Erfahrung, die gerade nicht darauf beruhen kann, dass ich mich sozusagen in einen künstlichen Abstand von der Welt versetze und dann mal so reflektiere, wer ich denn bin oder was das mein Cogito ist und wie das funktioniert. Es ist vielmehr eine Erfahrung, die ich in einem Prozess zwischen Zweien, sagen wir mal vorsichtig, zwischen zwei Polen machen muss. Und ich muss diese Pole auch finden. Ich muss zu ihnen finden, um dann die Erfahrung zu machen, die sich dieser Konstellation verdankt. Etwas trendig modern gesprochen, könnten wir vielleicht sagen, das Selbstbewusstsein ist mit Hegel radikal ein Beziehungsphänomen. Und drittens, dritter Aspekt, der erstaunlich ist oder kühn an diesem hegelschen Herangehen: Das Selbstbewusstsein hat nach Hegel tatsächlich den Charakter einer konkret gelebten Erfahrung. Auch das ist nicht trivial. Es handelt sich nämlich in keiner Weise um eine immaterielle, irgendwie außerweltlich angehauchte, spirituelle oder sonst wie charakterisierbare Sache, sondern es ist eine Erfahrung, die mit unserem Körper, auch mit unserem Körpereinsatz, mit unserem Hier und Jetzt genauso eng verknüpft ist wie die vorherigen Stufen des Bewusstseins, wie etwa die Wahrnehmung von Salz, Apfel oder Autoschlüssel, was ich als Beispiel verwendet hatte, oder auch wie die Arbeit mit Begriffen. Es handelt sich also um eine sehr konkrete, auch mit meiner individuellen Biografie, ganz sozusagen irdische Form der Erfahrung, nur dass es sich um einiges abstraktere, um eine voraussetzungsreichere, so könnte man vielleicht sagen, oder auch um eine subtilere Form, eine feinere Form des Erfahrens handelt, also diese Ebene, auf der ich die Erfahrung von Selbstbewusstsein am anderen Selbstbewusstsein oder mit dem anderen Selbstbewusstsein machen kann. Die Selbsterfahrung ist also gewiss ganz anders beschaffen als etwa die Dingwahrnehmung. Sie setzt eben das erlebte Andere eines meinesgleichen oder eines anderen Selbstbewusstseins voraus. Dennoch ist die Selbsterfahrung gleichsam ganz von dieser Welt. Sie ist sinnlich. Sinnenwelt und Gedankenwelt, wie auch die ethische Sphäre der Anerkennung des Anderen, sind nicht wirklich getrennt, sondern Hegel betont genau die Übergängigkeit, die erfahrbare Übergängigkeit dieser Sphären ineinander. Sinnenwelt und Gedankenwelt gehören also in ein Kontinuum, könnte man sagen, auch wenn innerhalb dieses Kontinuums qualitativ ganz unterschiedliche Erlebnisqualitäten oder auch unterschiedliche Formen der Anstrengung und der Abstraktion, wie Hegel das nennt, erforderlich sein können. Machen wir uns das klar? Hegels Entwicklungstheorie des Bewusstseins läuft also auf ein sinnliches Kontinuum von gleichwohl qualitativen Übergängen hinaus. Es sind Übergänge zu einem jeweils neuen Niveau von Erfahrung, auf dem dann doch aber stets das Konkretere im Abstrakteren, in dem es aufgehoben ist, mitspielt, nicht verleugnet wird, sondern noch mitschwingt und auch erforderlich ist. Diese Sicht der Welt ist das Gegenteil beispielsweise der Ontologie eines Descartes, für den die reale Welt ja zwei Sorten Materie regelrecht enthält. Und diese beiden Materiesorten sind diskret, sie sind absolut getrennt. Nämlich bei Descartes heißt das eine die res cogitans, die denkende Materie, und das andere ist die res extensa, die mit Materie der ausgedehnten Dinge, also der Wahrnehmungswelt. Hegel entfaltet eine ganz andere, dezidiert dagegen gesetzte Perspektive. Ähnlich können wir ihn Kant gegenüberstellen. Auch Kant hätte mit Hegels Welt der sich entwickelnden Übergänge zumindest große Schwierigkeiten. Denn Kant unterscheidet die Sinnenwelt scharf von der Ordnung der reinen Verstandes- und Vernunftbestimmungen, und er unterscheidet die Sinnenwelt auch scharf von der Welt der sittlichen Sachverhalte. Also er betont regelrecht diesen Sprung, dass zum Beispiel Heteronomie, also Fremdbestimmung im Bereich der physischen Verhältnisse, nicht bedeutet, dass wir nicht etwa moralisch frei sein könnten. Auch diese Zwei-Sphären-Logik wird von Hegel unterlaufen. Hegel unterscheidet zwar auch die verstandesmäßigen Sachverhalte von den sittlichen, ethischen, auf die Anerkennung des anderen Selbstbewusstseins bezogenen Sachverhalten, aber er entwickelt eben das eine aus dem anderen und er lässt dezidiert das andere im einen fortbestehen. Das Stichwort Aufhebung ist da ja sehr anschaulich. Hegel entwirft also, wenn man so will, bei allen Unterscheidungen, die er einführt, immer gleichwohl eine Art holistischer Welt oder eine holistische Sicht, sagen wir vorsichtig. Eine Kosmologie ist das nicht, es ist eine Perspektive. Damit zurück zum Selbstbewusstsein, das also in einem Verhältnis der Anerkennung entstehen soll. Hegel schaut es sich sehr genau an, dieses Anerkennungsverhältnis. Und ich hatte das zum Ende der vergangenen Vorlesung schon einmal kurz angedeutet. Er rekonstruiert diese Sache mit dem einen Selbstbewusstsein und dem anderen Selbstbewusstsein, wiewohl es hier um ein Verhältnis zwischen seinesgleichen geht. Er rekonstruiert es als ein in sich gespanntes Verhältnis. Es ist ein asymmetrisches Verhältnis und eines des Konflikts, das wir hier vorfinden, wenn wir uns fragen, wie gelingt denn die oder wie funktioniert denn diese Verdopplung des einen Selbstbewusstseins und des anderen Selbstbewusstseins, oder wie kommt es zu einem anderen Selbstbewusstsein, in dem überhaupt so etwas wie Verdopplung, die Chance der Verdopplung und damit der Selbsterfahrung, der positiven Selbsterfahrung von Selbstbewusstsein möglich wird. Genauer gesagt, die Anerkennung muss ihrerseits erst einmal ein asymmetrisch angelegtes, ein konflikthaftes Verhältnis überwinden, damit sie als Anerkennung wirklich gelingt. Sie muss ihrerseits selbst auch schon wieder eine Aufhebung sein, eine gelingende Synthese, eine Einheit auf neuer Ebene, eben auf dem Boden eines zunächst einmal nicht so klar gelungenen, eben gespannten Verhältnisses. Eine von Hegels Formeln, die das anzeigt, hatte gelautet, ich zitiere: Das Selbstbewusstsein ist an und für sich, indem und dadurch, dass es für ein anderes an und für sich ist. Das heißt, es ist nur als ein anerkanntes. Also es ist für sich, indem es für ein anderes an und für sich ist. Das ist eine abstrakte Definition dieser gespannten Anerkennungskonstellation. Es ist für sich, indem es für ein anderes ist. Wir haben hier wieder eine Bewegung vor uns zwischen einem Selbstbewusstsein und einem anderen Selbstbewusstsein, für das das eine Selbstbewusstsein ein Selbstbewusstsein sein muss, sein können muss und umgekehrt. Was Hegel nun herausstreicht, ist das Folgende. Betrachten wir diesen Prozess, zwei Selbstbewusstseine, die dieses jeweils füreinander für sich sein können müssen, hinkriegen sollen, zwei Selbstbewusstseine, die sich in dieser Form gleichsam gegenüberstehen, betrachten wir diesen Prozess aus der beteiligten Perspektive. Stellen wir uns vor, das ist unser Problem, wir müssen das hinkriegen, so können wir uns diesen Prozess nur als einen vorstellen, der ja jeweils aus in sich einseitigen Bezugnahmen besteht. Es sind zwei, die diese wechselseitige Anerkennung hinkriegen müssen. Es gibt da sozusagen keinen Dritten, keinen Moderator, keine dritte Ebene. Aus der Sicht jeweils eines der beiden beteiligten Selbstbewusstseine muss das andere zunächst einmal als ein Gegenüber erscheinen. Das Selbstbewusstsein, das ich vor mir habe und erfahren können soll, muss ich also verstehen und begreifen können als mit mir identisch, aber doch zugleich als das andere meiner selbst, an dem ich erfahren kann, was ich selbst bin. Wie komme ich zu dieser Perspektive auf dieses andere oder auf diesen anderen, an denen mir sozusagen mein eigenes So-Sein gegeben sein können soll, und zwar in einer wechselseitigen Erfahrung? Ich habe das eben schon angedeutet, ich kann nicht gut, wenn ich sozusagen nach dem anderen, wenn ich also bei dem, auf der Suche nach diesem Typ von Beziehung, kann ich ja nicht oben drüber schweben und unserer beider Identität, dass wir nämlich irgendwie gleich sind und dass wir uns wechselseitig als gleich anerkennen, gleichsam aus neutraler Höhe feststellen. Es gibt diese neutrale Ebene eines Darüberschwebens über dieser Beziehungskonstellation schlicht nicht. Ich suche vielmehr zunächst einmal ja mit meinen bewusstseinsmäßigen Möglichkeiten nach Anhaltspunkten für das positive Wesen meiner selbst, also des Selbstbewusstseinscharakters meiner selbst. Und ich muss sozusagen tastend danach suchen und ich muss es in dieser Ratlosigkeit, kann man sagen, am anderen finden. Aus dieser Aufgabe kann ich mich nicht gleichsam herausstehlen und sie bloß abstrakt, zum Beispiel als eine logische Gleichsetzung, ich bin gleich der andere, haben. Es geht ja gerade um die gefüllte Gewissheit davon, wie eine solche Selbsterfahrung leibhaftig ist. Wie sie sich, also wie das Selbstbewusstsein meins und das des anderen in der Begegnung, in der sie beide anerkennungsvoll einander haben und in dem Sinne aufeinandertreffen, wie sie sich, ich sage das nur einmal, das Wort, wie sie sich anfühlt, diese Erfahrung. Also etwas verfänglich, geht da jetzt nicht um irgendeine Gefühlswolke, aber Sie sehen das Problem. Es geht um sozusagen die Konkretheit dieses Anerkennens und wir können das nicht im Wege irgendeiner logischen Identität, wie wir Gegenstände logisch gleichsetzen können, wie wir vor uns hinstellen können, gewinnen. Nach Hegel haben wir es in dieser Begegnung, in der nach dem anerkennungsvollen Erfahren des anderen als selbst gleichsam erst noch gesucht werden muss, tendenziell mit einem asymmetrischen Bezug zu tun. Denn es ist eben genau diese Struktur, die wir vorhaben. Jedes Selbstbewusstsein ist erst einmal für sich und kennt eigentlich auch nur die Objektivierung von Gegenständen. Daher ist in dieser Lage, in der sozusagen die beiden, also so im Bild gesprochen, einander gegenüberstehen, fatalerweise eine Tendenz eingebaut, dass das eine das andere immer erst einmal als ein Objekt wahrnimmt. Wir arbeiten sozusagen erst einmal ganz simpel bewusstseinsförmig, so wie wir eben Dinge wahrnehmen. Und das können wir ja auch. Das Selbstbewusstsein, schreibt Hegel, ist zunächst als einfaches Für-sich-Sein sich selbst gleich durch das Ausschließen des anderen aus sich. sein Wesen und absoluter Gegenstand ist ihm Ich. Und es ist in dieser Unmittelbarkeit oder in diesem Sein seines Für-sich-Seins Einzelnes. Was anderes für es ist, ist als unwesentlicher, mit dem Charakter des Negativen bezeichneter Gegenstand. Aber das andere ist auch ein Selbstbewusstsein. Es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf und so unmittelbar auftretend sind sie füreinander. Das ist jetzt Hegels Beschreibung dessen, was ich eben versucht habe zu umreißen. Und so unmittelbar auftretend, Individuum begegnet Individuum, sind sie füreinander zunächst in der Weise gemeiner Gegenstände. Selbstständige Gestalten in das Sein des Lebens, denn das Leben hat sich hier als der seiende Gegenstand bestimmt, versenkte Bewusstseine, welche füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion, alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein, des sich selbstgleichen Bewusstseins zu sein, noch nicht vollbracht oder sich einander noch nicht als reines Für-sich-Sein, das heißt als Selbstbewusstseine dargestellt haben. Ich habe jetzt ein Stück in diesem Zitat etwas vernuschelt, das müssen wir uns nicht völlig klar machen, wie das jetzt mit dem absoluten Abstraktionen, unmittelbare Sein, Vertilgen und so weiter. Aber klar ist, sie treten einander gegenüber als Individuen, die einander im Prinzip im Modus der wechselseitigen Vergegenständlichung wahrnehmen. Und damit haben sie gerade noch nicht vollbracht, dass sie einander als Selbstbewusstseine sich darstellen konnten und auch sich wechselseitig erkennen konnten. Da stehen sie also, könnte man sagen, mit der Dingwelt vertraut, ihrer selbst gewiss, alles andere ausgrenzend als nicht sie selbst. Und auf diese Weise ist es ihnen eben nicht möglich, sich selbst, den spezifischen und einmaligen Beziehungscharakter, der ihr eigenes Selbstsein ausmachen würde, zu reflektieren. Sie kennen eben nur Gegenstände und sie sehen auch einander als Gegenstände an. Das Besondere dessen, was ein freies Selbstbewusstsein ist, zu begreifen, dafür gibt es eben in ihrer Welt als Bewusstseine keinerlei positives Vorbild. Sie sind sich selbst ihr eigener Beispielsfall und sie bleiben sich selbst dadurch gleichsam irreal, mangels Vorbild, mangels Vergleichsfall. Das war diese Situation des Mangels. In gewisser Weise kann man sich an den Dingen erkennen, aber eben immer nur negativ. Man müsste nun aber die Selbigkeit des anderen, die positive Selbigkeit des anderen, das, wie er ist, so wie ich ja auch bin, als Selbstbewusstsein frei und so weiter, erkennen können, um sich selbst am anderen begreifen zu können. Das klappt nun in dieser von Hegel beschriebenen Konstellation mangels Zugang zu dieser spezifischen eigenen Erfahrungsart zunächst tendenziell nicht. Jeder ist für sich, einer erscheint dem anderen als Objekt. Freilich erscheint er nicht nur als irgendein Objekt, sondern tendenziell sogar als ein besonders bedrohliches Objekt. Denn in gewisser Weise ruht auf diesem anderen ja sozusagen meine ganze Hoffnung. Ohne meinesgleichen bin ich nicht. Beide können sich also zwar füreinander nicht darstellen, sind füreinander gerade in dem, worin sie gleich sind, fremd, sofern sie sich wechselseitig als Gegenstände begegnen, aber sie sind doch in besonderer Weise aufeinander angewiesen, um das, was jeder für sich alleine von sich nicht erfahren kann, am anderen zu finden. Damit wird der andere, der potenziell dieser andere wäre, den ich anerkennen könnte, indem ich in wechselseitiger Anerkennung auch den Spiegel meiner selbst haben könnte, zu einem ganz brisanten Etwas in meiner Welt. Tatsächlich zeichnet Hegel diese Situation des Ringens um die Erfahrbarkeit des anderen, also diese Situation, die ich so eben so ein bisschen stilisiert habe, die beiden stehen sich da gegenüber, als ein dramatisches Geschehen. Er taucht diese Situation in ein dramatisches Licht. Jeder sucht seine Identität im anderen und sucht doch die eigene Identität und wird ihn also zum Objekt machen, damit diese eigene Identität gelingt. Zu einem Objekt, in dem er den anderen, um sich selbst zu gewinnen, tendenziell dem Schema der Gegenstandswahrnehmung unterwerfen will. Er will zwar die Besonderheit des anderen, aber eben doch nach dem Muster, das er kennt, um sich selbst der Welt zu vergewissern, also im Schema der Gegenstandswahrnehmung haben. Diese Versuchung einer wechselseitigen Objektivierung, um zu sich selbst zu kommen, ist, so Hegel, kein Spiel. Es ist nichts Harmloses. Diese Versuchung ist von einem vitalen Hunger nach Selbstbestätigung getragen. Sie ist ein Machtgeschehen, ein Kampf auf Leben und Tod. Bleiben beide Individuen bei ihrer Haltung, so muss das, was man Anerkennung nennen könnte, misslingen und letztlich möglicherweise eben genau in diese letzte Gewalthandlung führen, einer bringt den anderen um, ohne damit das Schlichte sich selbst in irgendeiner Weise überschritten zu haben. Also das Begehren, den anderen auch dazu zu bringen, sozusagen mich anzuerkennen, mir zurückzugeben, was ich erwarte, führt zu einer wechselseitigen Eskalation der Gewalt im Grenzfall. Die Alternative ist, die beiden Individuen, die da, ich sag mal, aneinander rumprobieren, lassen einander irgendwann erschöpft und gleichermaßen gleichsam gleichgültig als Dinge frei und sagen, na gut, es gibt sozusagen den anderen nicht, sondern es gibt eben diese Art von sozusagen dingförmigem Gegenüber, das ich tendenziell beherrschen muss, wie alle anderen Dinge auch. In diesem zweiten Fall, also wo dieser Kampf um Anerkennung nicht jetzt wirklich mit dem physischen Tod eines Beteiligten endet, überleben die beiden den Kampf, aber sie erstarren in einer, was das Bewusstsein für sich selbst angeht, unbefriedigten, in einer, man könnte sagen, einsamen Position. Zwei mögliche Rollen, so analysiert nun Hegel diese Lage, die da entsteht, zwei entgegengesetzte Gestalten des Bewusstseins pflegen also da herauszukommen, wo der Kampf um Anerkennung, dieser Reflex der zunächst einmal wechselseitigen Vergegenständlichung und dann die Forcierung der Anstrengung in dieser Richtung, wo der Kampf um Anerkennung mit dem Überleben der Beteiligten endet. Das Ende mit dem Tod ist eine besonders tragische Konstellation. Der Normalfall ist eher, dass der Kampf um Anerkennung mit dem Überleben der Beteiligten endet. Und dann entstehen zwei mögliche Rollen. Einer wird der Stärkere gewesen sein. Er beschränkt sich in der beschriebenen Weise auf sein Bewusstsein, auf sein Abgeschottetes für sich und betrachtet den anderen endgültig als einen selbstbewusstseinslosen Gegenstand, der ihm nichts bieten kann. Er ist in dieser Nicht-Anerkennungsbeziehung, in dieser misslingenden Anerkennungsbeziehung der beiden Individuen von nun an in der Rolle des Herrn. Die andere Bewusstseinsform ist die des Schwächeren. Er hat in dieser idealtypischen Konstellation um des eigenen Überlebens willen kapituliert. Und er hat damit eigentlich seinen Anspruch auf Selbstbewusstsein, sein für sich selbst sein, aufgegeben. Er ist nun vom anderen abhängig. Und er ist nur noch für diesen anderen. Er ist in der Rolle des Knechts. Herrschaft und Knechtschaft, in diese beiden Momente fällt also nach Hegel das Gegenüber zweier potenzieller Selbstbewusstseine auseinander, wenn ihnen die Anerkennung der wechselseitigen Einmaligkeit des anderen und auch dessen, was am eigenen selbst einmalig ist, im Zeichen einer Identität dieser Einmaligkeiten, denn doch, das wäre ja die Idee der Anerkennung, wenn ihnen diese Anerkennung nicht gelingt, dann haben wir diese beiden Momente Herrschaft und Knechtschaft. Der eine sieht den anderen als Objekt, ohne dadurch auf eine andere Weise, als es unter den nackten Dingen möglich ist, bei sich selbst zu sein. Und der andere weiß sich als Objekt des anderen. Er weiß, dass er für den anderen ein bloßer Gegenstand ist und muss sich damit arrangieren, noch nicht einmal unmittelbar für sich selber, sondern sich entfremdet, nun ganz nur noch für den anderen zu sein. Der eine sieht sich als Herr über einen unselbstständigen Gegenstand. Der andere sieht sich als unselbstständiges Objekt eines Herrn. Anerkennung, wechselseitige Anerkennung als freie und gleiche, einander zum Spiegel geeignete Selbstbewusstseine finden beide nicht. Mit der Suche nach Anerkennung ist so nicht nur die Chance auf freies Selbstbewusstsein geboren, also dieser Ebenenwechsel hinein in Anerkennung vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein, so wie Hegel das idealtypisch als Möglichkeit skizziert. Diese Chance auf freies Selbstbewusstsein ist nicht das Einzige, was da entsteht, sondern im Misslingen dieses Ebenenwechsels ist das Problem der Macht geboren und von Machtverhältnissen, zwischen welchen die eigentlich füreinander freie Selbstbewusstseine sein könnten, aber im Ringen um sozusagen die Balance dieses neuen Typs von Verhältnisses quasi landen in einer Logik der wechselseitigen Vergegenständlichung. Hegel hat nun die innere Dynamik eines solchen misslingenden Anerkennungsverhältnisses noch genauer angeschaut und noch näher analysiert. Ganz kurz zusammengefasst lautet sein Ergebnis folgendermaßen: Das Verhältnis von Herr und Knecht ist in sich asymmetrisch in der geschilderten Weise. Sie sind in verschiedenen Rollen und sie sind nicht nur sozusagen in verschiedenen hierarchischen Positionen, sondern sie haben auch wechselseitig, sie haben eigentlich keine Wechselseitigkeit, sie haben unterschiedlich strukturierte Erfahrungswelten. Der eine hat nur Gegenstände um sich herum, der andere weiß sich als Gegenstand eines anderen, den er als anderen durchaus noch sieht, aber als Herr, als verhassten anderen sozusagen, als hierarchisch entfernten anderen, gegenüber dem er in gewisser Weise seinen Anspruch auf sich selbst aufgegeben hat. Also das Verhältnis von Herr und Knecht ist in dieser Hinsicht asymmetrisch, eigentlich könnte man sagen heterogen, heterotop auch. Es ist aber auf eine noch komplexere Weise verschieden, wenn wir uns eine Zeitachse hinzudenken, wenn wir uns vorstellen, wie entwickelt sich so ein Verhältnis auf Dauer und wenn wir uns in diese Konstellation Herr und Knecht zusätzlich noch die Gegenstände, also die tatsächlich materiellen Dinge, dazu denken. Denken wir die Dinge hinzu, wird nämlich aus dieser Machtbeziehung gleichsam eine Dreiecksbeziehung. Der Herr ist Eigentümer. Ihm gehören sozusagen alle Gegenstände gleichermaßen. Ihm gehören die Dinge und der Knecht. Und dem Knecht gehören die Dinge nicht. Im Gegenteil, er muss die Dinge für den Herrn bearbeiten. Und der Herr genießt die Früchte einer fremden Arbeit. Der Knecht ist also, wenn wir seine Perspektive einnehmen, auch in der Arbeit an den ihm nicht gehörigen Dingen unterworfen, entfremdet, wenn man so will. Er ist vor allem sich selbst entfremdet, sofern er weiß, er ist selbst wie das Ding, Objekt, aus der Perspektive des Herrn. Trotzdem ergibt sich nach Hegel aus dieser Dreieckskonstellation Herr, Eigentumsbeziehung zu den Dingen und Knecht, ohne Eigentum, als Abhängiger gewissermaßen, nicht für den Knecht, sondern für den Herrn ein Problem. Der Knecht zählt für den Herrn zwar aus Hegels Sicht nicht, also sofern er den Herrn ja als denjenigen bestimmt, der einfach alles vergegenständlicht. Aber für den Herrn ist faktisch der Knecht eben doch derjenige, der für ihn die Dinge bearbeitet. Und der also unmittelbar eigentlich derjenige ist, von dem der Herr in seinem Genießen der Dinge abhängig ist. Der Herr setzt also den Knecht in gewisser Weise als Vermittlung in Richtung der Dinge ein. Dadurch instrumentalisiert er ihn, dazu vergegenständlicht er ihn und er tut so, als ob er ein Ding unter Dingen sei. Aber er gibt in gewisser Weise den direkten Bezug zu den Dingen auf. Er wird sozusagen ungenau. Er baut eine vermittelte Beziehung zur Welt in seine Welt ein, indem er als Machthaber den Knecht funktionalisiert. Umgekehrt kann man sagen, dass der Knecht zwar nicht Eigentümer der Dinge ist, aber, so beschreibt Hegel das, er ist an den Dingen und an der Welt gleichsam näher dran als der Herr. Im Gegensatz zum Herrn hat er unmittelbare Erfahrungen. Und zwar in der Arbeit. Die Dimension der Arbeit ist etwas, das dem Knecht so etwas wie eine Selbsterfahrung gibt. Und sei es nur die vorhin beschriebene, am Ding gewonnene negative Selbsterfahrung. Also der Mangel, die Begierde. Auch hat der Knecht in der Unterwerfung zwar sein Für-sich-Sein, seinen Anspruch auf Für-sich-Sein aufgegeben, aber er hatte immerhin im Moment seiner Unterwerfung den Herrn, wenn auch zähneknirschen, könnte man sagen, als freien anderen vor Augen. Und auch, indem er Knecht ist, hat er zumindest in Form dieses Herrn dort drüben so etwas wie ein Bild der Freiheit vor Augen. Also einen anderen, der frei ist, der zwar eine Rolle, die ihm selbst nicht zugänglich ist, aber er hat einen anderen vor sich. Er hat den Anspruch auf für sich sein seiner selbst im Moment der Todesangst erfahren und weggegeben. Er hat aber in diesem Moment doch so etwas wie Anerkennung vollzogen. Er hat den Herrn und er hat seine eigene Selbstpreisgabe erkannt und sozusagen in seinem Bewusstsein als Erfahrungstyp begreifen müssen, muss man wahrscheinlich sagen. Der Herr hingegen ist zwar Herr, aber er ist in dieser Rolle gleichsam jeder konkreten Erfahrung eines anderen, die ihn in dieser Rolle noch weiterbringen könnte, endgültig beraubt. Das Ding kommt zu ihm bloß vermittelt durch die Hände des Knechts. Es gehört ihm und er verbraucht es, aber er hat es nicht wirklich praktisch erfahren. Und Anerkennung im Sinne eines Gegenübers, das seinesgleichen wäre, kann er vom Knecht nicht bekommen. Denn dieser ist aus seiner Perspektive ja nur ein Ding, das seinen Widerstand aufgegeben hat. Um es abschließend zu sagen, nach Hegel ist der Knecht durch diese, man könnte sagen, innere Dialektik der Macht- und der Abhängigkeitsbeziehung strukturell im Vorteil. Der Knecht kann im Gegensatz zum Herrn gewissermaßen immerhin erfahren, worum es geht. Er weiß, was er verlor. Und in der Arbeit an den Dingen, auch wenn diese Arbeit entfremdet ist, spürt er zumindest als Begierde sich selbst. Und er sieht das Gegenüber des Herrn. Seine Entbehrungen haben sozusagen eine Richtung. Die Entbehrung schärft seinen Sinn für potenzielle Selbstständigkeit. Der Herr hingegen weiß nicht, was ihm fehlt. Er kann es vor allem nicht erfahren. Er kann es sich vielleicht mit dem Kopf sagen, wenn er Hegel liest, aber er kann es nicht spüren. Nominell hat er alles, ohne dass er über das, was ihm fehlt, noch etwas lernen könnte. Der Knecht hat Furcht vor dem Herrn, aber auch Begehren nach Freiheit. Er entwickelt Eigensinn. Der Herr hat keine oder allenfalls eine ganz diffuse Furcht und er hat weder ein Gegenüber in der Arbeit, also im Ding, noch ein Gegenüber in einem anderen, das es ihm erlauben könnte, wirkliche Erfahrungen zu machen, die seine Rolle noch überschreiten. Die Welt der Macht, könnte man sagen, ist zu abstrakt. Sie ist gleichsam leer. Dazu ein Zitat von Hegel. Das ist jetzt wieder so etwas hoppelig formuliert, aber vielleicht erkennen Sie die umschriebene Figur wieder. Hegel formuliert, die Wahrheit des selbstständigen Bewusstseins ist demnach das knechtische Bewusstsein. Dieses erscheint zwar zunächst außer sich und nicht als die Wahrheit des Selbstbewusstseins, aber wie die Herrschaft zeigte, dass ihr Wesen das Verkehrte dessen ist, was sie sein will, so wird auch wohl die Knechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegenteil dessen werden, was sie unmittelbar ist. Sie wird als in sich zurückgedrängtes Bewusstsein in sich gehen und zu wahrer Selbstständigkeit sich umkehren. Zitat Ende. Mit anderen Worten könnte man vielleicht sagen, langfristig und gleichsam von innen her zerstört sich die Asymmetrie von Herrschaft und Knechtschaft selbst. Langfristig, das sagt Hegel ja in diesem Zitat ganz klar, langfristig muss das Verhältnis umkippen. Das in sich zurückgedrängte Bewusstsein wird in sich gehen und zur wahren Selbstständigkeit sich umkehren. Diese Analyse der Stärke der Ohnmacht und gewissermaßen der strukturellen, der mittelfristigen Schwäche der Macht ist berühmt geworden. Sie ist berühmt geworden, und zwar unter anderem, das müssen wir jetzt sagen, wenn wir die Phänomenologie ganz in Ruhe lesen, unter anderem wahrscheinlich wegen eines Missverständnisses des Textes. Oder sagen wir einer produktiven Überinterpretation. Denn betrachten wir die systematische Stelle, an der in der Phänomenologie des Geistes der Abschnitt über Herrschaft und Knechtschaft steht und in der diese starke These, dass der Knecht, das knechtische Bewusstsein, die Wahrheit des Selbstbewusstseins quasi in der Nussschale enthält, drinsteht, betrachten wir diese Stelle in der Struktur der Phänomenologie des Geistes, so müssen wir im Grunde vermuten, dass Hegel hier mit dieser bildhaften Rede von Herrschaft und Knechtschaft immer noch vom Selbstverhältnis des Individuums redet. In dem Kapitel Selbstbewusstsein wird ja erklärt, und das ist der Kontext, wo dieser Abschnitt über Herrschaft und Knechtschaft drinsteht, dass es einer inneren Verdopplung bedarf, um sich selbst Gegenstand zu werden. Und das aber, dass sich selbst zum Gegenstand werden, ja nur hieße, dass wir uns das Sein unseres Bewusstseins, als sei es etwas Fremdes, vor Augen führen müssten. Und dass wir dann merken, so kann ein Selbstbewusstsein nicht entstehen. So dass wir dann merken, wir dürfen uns also nicht als Objekt denken, sondern müssen uns gleichsam vor uns selbst als auf Augenhöhe reflektieren lernen, also anerkennungsvoll mit den anderen Seiten unseres Selbst umgehen gewissermaßen. Als Ganzes, das nicht durch platte Selbstverobjektivierung oder Selbstunterwerfung zu einem Sinn für sich selbst findet, sondern das gleichsam in sich freie Unendlichkeit zulässt, das mit sich selbst sich ganz verantwortlich und das sich mit sich auf Leben und Tod solidarisch verhält. Ein solches Selbstverhältnis müsste hier eigentlich gemeint sein, wenn wir uns angucken, wo diese Analyse von Herrschaft und Knechtschaft positioniert ist, in dem Abschnitt über das gelingende Selbstverhältnis. Interpretieren wir Hegels Ausführungen so, also dass wir sagen, da ist die Rede von sozusagen der Herrschaft und Knechtschaft innerer Momente von uns selbst, dann haben wir gleichsam ein allegorisches Bild vor uns. Ein Bild für mögliche oder auch unglückliche innere Haltungen, wenn wir versuchen, uns das Selbst unserer selbst bewusst zu machen. Auch hier sind ja Argumente gegen sozusagen dumme oder schlichte Vergegenständlichungsanstrengungen angebracht. Wir hätten damit also mit dieser Rede von Herrschaft und Knechtschaft gleichsam Metaphern für scheiternden Umgang mit uns selbst, bei dem Versuch, Selbstbewusstsein zu gewinnen. Vielleicht wären es auch Metaphern für die misslungene Variante des Verhältnisses von Leibkörper, Knecht, und Leibseele, Herr. Das ist ja auch traditionell kardinales Problem bei der Frage nach Selbstbewusstsein. Wie gehe ich mit den Trieben um? Wie denke ich meinen Körper und so weiter? Also in dem Sinne könnte man die Rede von Herr und Knecht von Hegel interpretieren, dass er dazu anrät, hier ein Anerkennungsverhältnis der Momente unseres Selbst zu finden und nicht etwa, denken Sie an Kant, ja, die heteronomen Bestimmungen, die durch unsere Triebe zu beherrschen im Sinne irgendeines Herrschaftsverhältnisses, dass wir da über unseren Körper, der dann Knecht sein müsste, erringen müssten. In diesem Sinne einer falschen Asymmetrie von Geist und Körper haben durchaus klassische Hegel-Interpretationen Hegels Anerkennungstheorie gelesen. Heute steht dafür etwa der Hegel-Interpret Pirmin Stekeler-Weithofer, der die Abschnitte über Herrschaft und Knechtschaft genau so noch einmal reinterpretiert hat. Also zu sagen, es geht um das Selbstverhältnis und es geht insbesondere zum Beispiel über das Leib-Körper-Leib-Seele Thema hier mit diesen Bildern von Knecht und Herr. Nun sind aber die fraglichen Passagen zwar schon früh auch ganz anders aufgefasst worden. Nämlich so, als sei da bei Hegel wirklich von einem Kampf zwischen Personen die Rede. Und so, als könnten wir den Abschnitt über Herrschaft und Knechtschaft als eine These über die typische Dynamik sozialer Herrschaftsverhältnisse lesen. Karl Marx, kurz nach Hegels Tod, oder auch marxistische Autoren des 20. Jahrhunderts wie Georg Lukács oder Alexandre Kojève oder heute etwa der Frankfurter Moralphilosoph Axel Honneth haben die Phänologie in diesem politischen Blickwinkel interpretiert. Einer ist Herr und der, der sich unterwarf, um sein Leben zu retten, ist nicht nur seiner Freiheit, sondern auch seiner Identität beraubt. Dennoch aber hat der Knecht, der Arbeiter, die größeren Chancen als der Herr, der das Eigentum monopolisiert, sich aus diesem Verhältnis zu emanzipieren. Denn während der Herr sich nie wirklich direkt auf die Dinge bezieht und kein soziales Gegenüber hat, kann sich der Arbeiter durch Arbeit, die sein Bewusstsein bildet, befreien. Und er hat im anderen Arbeiter und natürlich in seinem Gegner, dem Herrn, ein Gegenüber. Sie sehen, wenn man diesen Abschnitt so interpretiert, ergibt sich aus der Phänologie des Geistes eine regelrechte Klassenkampftheorie. Wo Knechtschaft herrscht, kommt früher oder später mit Notwendigkeit die Revolution. Sind Herr und Knecht nun zwei Seiten meines Selbst? Oder sollen wir sie uns als Grundfiguren einer politischen Konfliktkonstellation denken? Ich vermute, die Hegel-Interpreten, die auf die Stellung der Herr-Knecht-Passage hinweisen und sagen, hier geht es im Grunde ums individuelle Selbstbewusstsein, haben wahrscheinlich philologisch gesehen recht. Dennoch bleibt es gerade der Witz der Hegelschen Selbstbewusstseinstheorie, dass er das Selbstbewusstsein in Intersubjektivitätsbegriffen, nämlich als Gelingen einer Anerkennung zwischen Zweien, beschreibt. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, auf diese Weise hat Hegels Selbstbewusstseinstheorie jedenfalls potenziell immer wirklich auch einen sozialphilosophischen Bezug. Und man kann die Frage nach dem misslingenden Selbstverhältnis tatsächlich verlängern auf die Frage nach den sozialen Verhältnissen und ihre Typik, die möglicherweise ganz analog aussieht, wie dieses misslingende Selbstverhältnis, in dem Herrschaft und Knechtschaft sozusagen Anerkennung unmöglich machen. Mit der Idee der inneren Verdopplung und des Erfordernisses einer Anerkennung ist also der übliche Rahmen einer individualistischen Subjekttheorie schlicht aufgesprengt. Und insofern sind auch diese politischen oder sozialphilosophischen Interpretationen nicht illegitim, sondern möglicherweise doch durchaus auf einer Linie gelegen, die Hegel mitgemeint hat. Anerkennung heißt nicht nur, in uns führen wir quasi einen mentalen Dialog, um für uns selbst zu erklären, wer diese Bewegung namens wir selbst eigentlich ist, sondern wir müssen tatsächlich eine sittliche Beziehung, eine Haltung zu uns selbst entwickeln und die Dimension des Meinesgleichen, die wir da in uns mobilisieren, ist ganz analog zu der, die die soziale Anerkennung prägen und regieren muss. Gelingende Anerkennung, das ist eine Haltung, einem inneren wie vielleicht auch äußeren, jedenfalls einem, wie ich, selbstbewussten Meinesgleichen gegenüber. Freie, selbstbewusste Haltung. Diese Überlegung spielt Hegel in der Phänologie, als seien die Überlegungen zu Beziehung Herr und Knecht nicht provokativ genug gewesen, zusätzlich nun noch an bestimmten individuellen, intellektuellen Haltungen durch, die aus seiner Sicht ebenfalls nur misslingende Formen des Selbstbewusstseins sein können. Damit gehe ich hier zum nächsten Abschnitt über. Hegel skizziert mit dieser Folie Herrschaft, Knechtschaft als sozusagen dynamische Struktur im Hinterkopf drei typische Arten, sich zu sich selbst zu verhalten, dabei tatsächlich so etwas wie ein positiv erfahrbares, ein denkendes, reines Selbstbewusstsein anzupeilen, es aber sozusagen lebenspraktisch zu verfehlen. Diese drei Varianten des intellektuellen Scheiterns, könnte man sagen, an der Aufgabe, mit sich selbst im Reinen zu sein, nennt er Stoizismus, Skeptizismus und unglückliches Bewusstsein. Als Stoizismus können wir nach Hegel nicht nur die gleichnamige antike ethische Lebenshaltung bezeichnen, die Schule der Stoa hat seinerzeit eine solche gelehrt, sondern eben auch das abstrakte Prinzip, dass einer so, ja, etwa dem, der antiken Ethik der Stoa ähnelnden Lebenshaltung innewohnt. Nämlich das Prinzip, nur das Element, in dem ich selbst mich denkend bewegen kann, bietet mir wirkliche Freiheit. Also habe ich Selbstbewusstsein eigentlich nur, indem ich mich von der Welt abwende, mich aus dem Wirken wie dem Leiden in die einfache Wesenheit des Gedankens zurückziehe. Ein solches, ein so verfahrenes, stoisches Bewusstsein kehrt sich einfach von der Welt weg und ignoriert damit in gewisser Weise auch das Anerkennungsproblem. Es baut sich ein abstraktes Reich. Es findet sich in reiner Gedankenfreiheit und lässt die Erfahrungswelt, auch die Begegnungswelt mit anderen freien Selbstbewusstsein nach Möglichkeit so, wie sie ist. So etwas Ähnliches wie Selbstbewusstsein ist durch diese Haltung zwar möglich, aber eben als bloß abgehobener Gedankenhabitus, könnte man sagen, ohne jede konkrete Bestimmung. Das bietet ein gewisses, ich sag mal, Korsett vielleicht, in dem wir bei uns selbst sein können, aber im Grunde hat diese stoische Form des Bewusstseins mit mir, mit meiner konkreten Situation und dem, was ich erfahre, dem, was mich herausfordern kann und wo ich mich wirklich auch finden kann, erfahrbar finden kann, nichts zu tun, nach Hegel. Hegel äußert sich zu diesem Stoizismus in kräftiger Polemik. Der Stoizismus, schreibt er, habe eigentlich gar keine inhaltliche Idee von der Wahrheit des Selbst. Zitat. Auf die Frage an ihn, was gut und wahr ist, hat er immer wieder das inhaltslose Denken selbst zur Antwort gegeben. In der Vernünftigkeit solle das Wahre bestehen. Aber diese Sich-Selbst-Gleichheit des Denkens ist nur wieder die reine Form, in welcher sich nichts bestimmt. Die allgemeinen Worte von Wahrem und Gutem, die Weisheit und der Weisheit und der Tugend, bei welchen eher der Stoizismus stehen bleiben muss, sind daher wohl im Allgemeinen erhebend. Aber weil sie in der Tat zu keiner Ausbreitung des Inhalts kommen können, fangen sie bald an, Langeweile zu machen. Dieses denkende Bewusstsein, so wie es sich bestimmt, als die abstrakte Freiheit, ist also nur die unvollendete Negation des Andersseins. Aus dem Dasein nur in sich zurückgezogen, hat es nichts als absolute Negation desselben an ihm vollbracht. Zitat Ende. Das mit der fehlenden absoluten Negation, die das stoische Bewusstsein nicht vollbracht habe, das ist jetzt wieder so eine hegelische Formulierung. Worauf er hinaus will, kann man vielleicht so verstehen. Das stoische Bewusstsein hat sich gar nicht erst einem Widerstand ausgesetzt. Es reibt sich gar nicht erst am anderen, an der Welt, an etwas, das dem vollen Sich-Verstehen meiner selbst entgegenstünde. Es hat das Ringen um Anerkennung gewissermaßen gar nicht erst gewagt. Der Skeptizismus, die zweite von Hegel kritisierte Art, sich denkend zu sich selbst zu verhalten, setzt sich nun durchaus mit der Welt auseinander. Der Skeptizismus wendet sich nicht von der Welt ab, sondern er wendet sich den konkreten Bewusstseinsinhalten durchaus zu. Aber er interpretiert diese konkreten Inhalte, auch den anderen, der ihm begegnen könnte, gleichsam auf die Weise, dass er krampfhaft abstrahiert und immer neu aus allem, was er erlebt, empirisch auf sich selber schließt. In allen konkreten Erscheinungen, auch in der erstaunlichsten und befremdlichsten, sieht die skeptische Bestrebung immer nur wieder einen Beweis für sich selbst. So ist der Skeptiker, wenn man so will, weltzugewandt, aber er lernt nichts. Er nimmt alles immer nur als konkrete Bestätigung dafür, dass er das schon weiß, dass er schon weiß, wie es sich verhält. Weil ich die Vielfalt betrachten kann, weil ich eine Meinung zu ihr haben kann, bin ich, so könnte man diese Haltung zusammenfassen. Eine gedankliche Auseinandersetzung findet dabei aber gar nicht erst statt. Und auch die Frage nach Widersprüchen wird nicht wirklich aufgeworfen. Der Skeptizismus betrachtet sich als immer gleiche feste Form für beliebige Inhalte und bejaht auch oder äußert sich zu allem Möglichen in durchaus widersprüchlicher Weise und verzichtet schlicht darauf, zu erklären, wie die zufälligen, konkreten Erscheinungen denn nun immer ausgerechnet es selbst als eine Einheit bestätigen sollen. Ein solches Bewusstsein, polemisiert Hegel, Zitat, ist also diese bewusstlose Faselei, von dem einen Extreme des sich selbst gleichen Selbstbewusstseins zum anderen des zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewusstseins hinüber und herüber zu gehen. Es selbst, dieses skeptische Bewusstsein, bringt diese beiden Gedanken seiner selbst nicht zusammen. Es erkennt seine Freiheit einmal als Erhebung über alle Verwirrung und Zufälligkeit des Daseins und bekennt sich ebenso das andere Mal wieder als ein Zurückfallen in die Unwesentlichkeit und als ein Herumtreiben in ihr. Zitat Ende. Wir ahnen vielleicht, was Hegel hier attackiert. Es ist in der Tat eine Haltung, die so etwas in der das Gegenteil des stoischen Fetischismus abstrakter Werte ist. Es ist die Haltung, sich selbst an jedem konkreten Anlass, wie unterschiedlich auch immer er sein mag und wie widersprüchlich zu den anderen, immer bestätigt zu sehen. Und zwar im Zweifel sogar dadurch, dass man einfach immer dagegen ist, indem man immer und überall Zweifel anmeldet. Wir alle kennen solche Skeptiker, die sich gleichsam an der Welt durch ein Verfahren der Art Dauernegation ihre Selbstbestätigung suchen. Solche Skeptiker verharren in einer Art, man könnte sagen, transzendentaler Rechthaberei. Alles widerspricht sich und ich weiß immer, wie sich alles widerspricht und deshalb bin ich. Schließlich gibt es da noch eine dritte Haltung, die ebenfalls nach Selbstbewusstsein strebt, aber es nach Hegel doch immer verfehlen wird. Er nennt es das unglückliche Bewusstsein. Das unglückliche Bewusstsein ist so etwas wie eine Kombination aus Stoizismus, also reiner Gedankenorientierung, und Skeptizismus. Überall in der Welt bin ich immer schon da gewesen und weiß Bescheid. Denn der Skeptizismus, das eigensinnige immer dagegen sein, denkt ja nicht wirklich über sich selbst nach. Dieser missglückte Selbstbewusstseinstyp funktioniert eher sprunghaft, sozusagen irrational. Dem von Hegel sogenannten unglücklichen Bewusstsein ist aber die fehlende gedankliche Einheit seiner selbst durchaus bewusst. Insofern hat es auch Züge vom Stoizismus. Also das unglückliche Bewusstsein möchte eine Einheit denken können, kann sich also so irgendwie sprunghaft in der Welt nicht in sich selbst finden, findet sich aber weder als Unwandelbares jenseits der Vielfalt der Erscheinung, also stoisch, noch als das eine, das mitten unter den Erscheinungen deren Wirklichkeit quasi einfach zusammenhanglos konstatiert. Das unglückliche Bewusstsein pendelt vielmehr zwischen diesen beiden Haltungen zur Welt hin und her. Es ist ihm klar, dass es pendelt und es leidet an seiner eigenen Gespaltenheit. In diesem Leiden kommt es ein Stück weit nach Hegelscher Beschreibung durchaus auch wieder zu so etwas wie Selbsterfahrung. Aber eben doch zu einer Selbsterfahrung, die den Charakter der Entzweitheit behält und die gleichsam eine intellektuelle Resignation entstehen lässt. Die kann unterschiedlich aussehen, eher so schwelgend oder eher deprimiert. Quasi andächtig, schreibt Hegel, andächtig, wie das gestaltlose Sausen des Glockengeläuts oder eine warme Nebelfüllung, schreibt Hegel, verharrt das unglückliche Bewusstsein vor der Unmöglichkeit seiner selbst, sich selbst in seinem eigenen Denken festzufassen. Es versinkt in der Gespaltenheit von Denken und realer Erfahrung des Selbst und es begreift eben nicht, dass es um dieses Festfassen des eigenen Selbst gar nicht gehen würde. Nach Hegel geht es ja darum, die Bewegung, in der wir uns in uns als etwas anerkennen, als das Selbst zu nehmen und gerade nicht ein festes Etwas zu packen gewissermaßen. In der Denkbewegung, die wie im Dialog oszilliert, aber eben gerade in diesem Oszillieren ein freies Ganzes, ein in das Miteinander unter mehreren immer schon eingetauchtes Ganzes ist, wäre dieses Selbst zu finden, dass das unglückliche Bewusstsein immer nur vermissen kann, sofern es sozusagen starr auf die jeweilige Unfassbarkeit in einer Totalität blickt. In einer Totalität, die eben nicht bewegt wäre, sondern sozusagen wirklich quasi gegenständlich dann doch wieder eine Einheit ist. Alles in allem hält Hegel das unglückliche Bewusstsein gleichsam für die relativ hoffnungsvollste Form des misslingenden Selbstbewusstseins. Von hier aus ist so etwas wie ein innerer Dialog immerhin gleichsam schon mal begonnen. Und es liegt vom unglücklichen Bewusstsein ausgehend vergleichsweise nahe, an und für sich selbst zu einer Anerkennungsbeziehung des Selbst durch das Selbst zu finden. Kurzes Zitat: Obgleich das unglückliche Bewusstsein, also diese Gegenwart des sich durch seine Momente hindurch denkenden reinen Bewusstseins, nicht besitzt, so ist es zugleich über das reine Denken, also die verkopften Varianten des Stoizismus und des Skeptizismus, füge ich jetzt ein, hinaus, insofern dieses das abstrakte, von der Einzelheit überhaupt wegsehende Denken des Stoizismus und das nur unruhige Denken des Skeptizismus in der Tat nur die Einzelheit als der bewusstlose Widerspruch und dessen rastlose Bewegung ist. Es ist das unglückliche Bewusstsein über diese beiden hinaus. Nehmen wir die Analogie von Herrschaft und Knechtschaft beim Wort, so könnten wir sogar noch etwas genauer sagen, wie das unglückliche Bewusstsein sozusagen über seinen eigenen inneren Schatten springen könnte und dann sozusagen in diese Bewegtheit des reinen Bewusstseins hineinfinden könnte, auf die es Hegel ankommt. Das unglückliche Bewusstsein, betrachtet als innere Struktur des Auseinandertretens von Herrschaft und Knechtschaft, kann die Macht zur freien Bewegung erlangen, indem es arbeitet, indem es aufhört, über sich selbst nachzubrüten und indem es sich den Dingen zuwendet, indem es dabei ein Stück weit die Fixierung auf sich selbst, auf diese Seite des Herrseins, indem es die Fixierung auf seine eigene Gestalt schlicht preisgibt. Nicht durch krampfhafte Steigerung des abstrakten Zugriffs auf das eigene, sondern lieber durch Selbstbescheidung und Erfahrung mit dem Konkreten. Also lieber nicht als Herr, sondern besser als Knecht, findet man, das wäre Hegels indirekte Botschaft, gerade weil man sich nicht in einem substanziellen Sinne haben kann, nicht wie ein Ding haben kann, zu einer freien Einheit mit sich selbst. Hegel spricht auch von einer Mitte, um die anerkennungsvolle und in gewisser Weise auf Ich-Verzicht beruhende Einheit des Selbstbewusstseins zu charakterisieren. Deutlich ist, wenn wir an das Bild von Herrn Knecht denken, der Ich-Verzicht soll kein vollständiger Ich-Verzicht sein. Es geht nicht um Selbstaufgabe oder Selbstverleugnung, sondern gerade um so viel Ich-Verzicht, wie für die wirkliche Gleichrangigkeit des Anerkennungsverhältnisses mit meinesgleichen erforderlich ist. Ich erfasse nicht mich, indem ich mein eines inneres Wesen finde, das dann über alles, das auch noch zu mir gehören mag, triumphiert. Sondern ich komme gleichsam durch Selbstbescheidung zu mir, indem ich das andere meiner selbst als etwas auf Augenhöhe gelten lasse und mich zu diesem anderen in ein produktives Verhältnis setze und bejahe, dass ich damit in einen Prozess eintrete und nicht etwas Fixes sozusagen in die Hände bekomme. Ich bin eine Spannung und das ist gut so. So könnte man mit Hegel ganz knapp sagen. Aber ich muss diese Spannung verwandeln können. Sie muss in einen Prozess hineinführen und dieser Prozess würde den Namen reines Selbstbewusstsein verdienen können. Hegel beschreibt diese Aufhebung eines einen nackten Gedanken-Ich im ausbalancierten, praktisch gelebten freien Bewusstsein meiner selbst tatsächlich als Selbstopferung des Egoismus zugunsten einer höheren und ich würde ergänzen einer sozial gedachten Allgemeinheit. Also in dieser Form der Anerkennung gedachten Allgemeinheit. Am Ende des Selbstbewusstseinsabschnitts der Phänologie lautet die dazugehörige Formulierung folgendermaßen: In der wirklich vollbrachten Aufopferung hat an sich, wie das Bewusstsein das Tun als das Seinige aufgehoben hat, auch sein Unglück von ihm abgelassen. Vom unglücklichen Bewusstsein nämlich. Jene Aufopferung des unwesentlichen Extrems war aber zugleich nicht ein einseitiges Tun, sondern enthielt das Tun des anderen in sich. Denn das Aufgeben des eigenen Willens ist nur einerseits negativ, seinem Begriff nach oder an sich, zugleich aber positiv, nämlich das Setzen des Willens eines anderen und bestimmt des Willens als eines nicht Einzelnen, sondern Allgemeinen. Der Wille ist also allgemein, den ich erlange, wenn ich mich als Ich, das nach Bewusstsein seiner selbst strebt, mit dem Ich, von dem ich oder an dem ich, an dessen Exempel ich Bewusstsein erlangen möchte, in einer uneinholbaren, aber doch bewussten und produktiven Spannung stehendes Ganzes verstanden habe. Hier kommt das Stichwort allgemein hinein. Wenn ich begriffen habe, dass ich nicht gleichsam dem Denken meiner selbst vergeblich hinterherrenne, sondern in einer als uneinholbar bewussten Beziehung bewusst bin, wenn ich das als Tun eines anderen als in mein eigenes Tun mit aufnehme, dann bin ich in Richtung dieser Selbstbewusstseinsfreiheit unterwegs, die Hegel meint, aber ich bin damit zugleich in eine Art von Allgemeinheit eingetreten. Ist uns dies klar, sind wir in diesem Sinne uns gewiss, uns bewusst, unserer selbstbewusst, eben als Verhältnisphänomen in Sein und Tun zu stecken, diese Aufgabe quasi permanent zu lösen, so haben wir nach Hegel Vernunft. Zitat: Damit, dass das Selbstbewusstsein Vernunft ist, schlägt sein bisher negatives Verhältnis zu dem Anderssein in ein positives um. Bisher ist es ihm nur um seine Selbstständigkeit und Freiheit zu tun gewesen, um sich für sich selbst auf Kosten der Welt oder seiner eigenen Wirklichkeit, welche ihm beide als das Negative seines Wesens erschienen, zu retten und zu erhalten. Aber als Vernunft seiner selbst versichert, hat es die Ruhe gegen sie, die anderen, das andere, und kann sie ertragen, denn es ist seiner selbst als der Realität gewiss oder dass alle Wirklichkeit nichts anderes ist als es. Die Vernunft, jetzt kommt ein kühner Satz, die Vernunft ist die Gewissheit des Bewusstseins, alle Realität zu sein. Damit ist das Stichwort Vernunft gefallen, zu dem ich jetzt nur ganz wenige Sätze sage. Sie erinnern sich, der Teil C der Phänomenologie des Geistes hat keine Überschrift. Er beginnt dafür mit dem Unterabschnitt AA, Vernunft. Dann folgt BB, der Geist, und CC, Religion. Schon aus dieser Einteilung können Sie ersehen, dass Hegel die Vernunft einführt, dass sie einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Sie ist der entscheidende Schritt, mit dem das Selbstbewusstsein über sich hinausgeht, zugleich allgemein ist, in dem es wirklich freies Selbstbewusstsein geworden ist, in dem Anerkennungsverhältnis, in dem die schlichten Hierarchien des Verstandes, Herr und Knecht, sich selbst hin zu etwas Allgemeinerem überschritten haben. Vernunft ist also der Schritt, mit dem das Nachdenken ein Wir hat, etwas Gemeinsames geworden ist, etwas ganz anderes als der bloße Verstand entstanden ist. Der Verstand war einsam, ich mit den Dingen. Die Vernunft ist sozusagen das, was ein Wir-Subjekt hat. Dennoch bleibt die Phänomenologie des Geistes bei der Vernunft nicht stehen. Das sehen wir aus den Überschriften, sondern der Geist und die Religion folgen noch. Und wir können jetzt schon vermuten, dass wir es auch hier jeweils wieder mit einer Entwicklungslogik der zwei Momente zu tun haben. Der Geist ist nämlich das Auseinandertreten der Vernunft, ihre Verwirklichung im Medium des anderen, und die Religion könnte wiederum eine höhere Stufe sein. Ich würde nun gern, wenn es Ihnen recht ist, in den verbleibenden Minuten diese weiteren Aufstufungen der Wissenschaft des erscheinenden Geistes, also Vernunft, Geist, Religion, etwas abgekürzt angehen. Hegel betrachtet, wenn wir diesen Vernunftabschnitt anschauen, gleichsam unsere jetzt gemeinsame Vernunft bei der Arbeit. Und so unterteilt er dann sozusagen die Vernunftfelder. Die beobachtende Vernunft, also die Vernunft, die wir tatsächlich als wir, als Vernunft unserer aller kultivieren, das heißt als mehr oder weniger gemeinsame und perspektivisch wissenschaftliche Anstrengung, sieht er in einem ersten Schritt mit dem Gegenstandsfeld der Natur befasst. In einem zweiten Schritt dann mit der Frage der Beobachtung des Selbstbewusstseins und der Formen seiner Bezüge auf die äußere Wirklichkeit. Also die Vernunft fragt sich nach ihren eigenen Formen. Diese Beschäftigung der Vernunft mit der Beobachtung von Selbstbewusstsein, mit der gemeinsamen Beobachtung von Selbstbewusstsein, wird in einem Abschnitt diskutiert, der überschrieben ist, die Beobachtung des Selbstbewusstseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf die äußere Wirklichkeit, logische und psychische Gesetze. Also, in der Naturbeobachtung identifiziert die Vernunft sozusagen die gemeinsamen Gesetze der Naturerfahrung oder diskutiert sie, identifiziert, rationalisiert sie. In diesem zweiten Abschnitt geht es um logische und psychische Gesetze. Hegel charakterisiert hier die Formen der beobachtenden Psychologie, die wir gemeinsam entwickeln. Aus Sicht Hegels ist für die Psychologie, speziell für die Psychologie, allerdings eine äußerliche Perspektive kennzeichnend, denn es ist eine bloße Draufsicht auf das Selbstbewusstsein, die hier durch die Vernunft organisiert wird, eine Sichtweise, die die wirkliche Individualität des Menschen verpasst. Als Wissenschaft ist die Beobachtung des Selbstbewusstseins noch keine sehr elaborierte Wissenschaft. Hegel diskutiert insbesondere die beobachtende Psychologie und er notiert, dass sie mancherlei beobachtet, also er geht sehr spöttisch auf die Psychologie zu und er notiert, dass sie mancherlei beobachtbare Vermögen, Neigungen und Leidenschaften und indem sich die Erinnerung an die Einheit des Selbstbewusstseins bei der Hererzählung dieser Kollektion nicht unterdrücken lässt, die Psychologie wenigstens bis zur Verwunderung fortgeht, dass die dem Geiste wie in einem Sacke so vielerlei und solche heterogene, einander zufällige Dinge beisammen sein können, besonders auch da sie sich nicht als tote, ruhende Dinge, sondern als unruhige Bewegungen zeigen. Also, die Psychologie versammelt allerlei Beobachtungen über das, was der Geist und das Bewusstsein so tut, aber als empirische Beobachtungen bleiben sie relativ äußerlich. Hier folgt ein Abschnitt, in dem Hegel nicht weniger spöttisch die zu seiner Zeit vorherrschende Form, wir würden heute sagen, der Biologisierung des Menschenbildes diskutiert. Also auch über diesen Kapitel könnte man eine ganze Vorlesung halten. Er diskutiert hier die Physiognomik und die Schädellehre als eine Form der rationalen Herangehensweise an unser Selbstbewusstsein, die ja tatsächlich auch wissenschaftlich kultiviert wird. Also die Deutung des Charakters aufgrund von Kopfform, Gesichtszügen und anderen biometrischen Merkmalen. Hier wiederholt Hegel seine Kritik, dass es sich um eine Wissenschaft der äußerlichen Merkmale handelt, aus deren Perspektive wir letztlich die wirkliche Individualität des Menschen garantiert verpassen. Hegels Diskussion gerade von Schädellehre und Physiognomik ist ein Abschnitt der Phänologie, den man heute, würde ich sagen, durchaus dem einen oder anderen Neuroforscher zu lesen geben sollte, denn die Argumente lassen sich absolut passgenau übertragen. Und es sind Argumente, die in Zeiten, in denen man gerade mal wieder den Kopf, jetzt in unserem Fall Datenbilder vom Gehirn, mit Geist und Bewusstsein verwechselt, sehr treffsicher auf unsere Debatten passen. Hegels Argument ist, wer stehen bleibt bei einer Zerteilung des Bewusstseinsproblems in eine Außensicht und eine Innensicht, um sich dann entweder für die Naturforschung, also eine Wissenschaft des Außen, oder aber für eine Wissenschaft des Innens, die am Leitfaden des Aussehens, des äußeren Aussehens der Organe arbeitet und versucht, sich von da aus eine anschauliche Vorstellung des Ganzen zu basteln. Eine solche, also wer dabei stehen bleibt, kann nur in hilflosen, in geradezu albernen Modellen stecken bleiben. Hegel wählt zur Kritik solcher schlechter, vernunftförmiger Objektivierungen einen drastischen Vergleich, den ich Ihnen nicht vorenthalten will. Wer das Hirn etwa, also er diskutiert auch über das Hirn, wer das Hirn auf diese Weise deuten will, als etwas, das wir sozusagen quasi von außen dann fürs Ganze von Geist und Bewusstsein nehmen können, der hat ein ähnliches Problem wie einer, der erklären will, inwiefern das männliche Geschlechtsorgan von der Natur zum einen als Organ der Vorzeugung der Menschheit und der Liebe und so weiter, und zum anderen als Organ des Pissens, wie es da steht, eingerichtet wurde. Also man merkt, dass da auch ein gewaltiger Zorn im Gang ist. Hegel betont, dass kultureller Sinn und natürliche Funktion, also naturwissenschaftlich identifizierte natürliche Funktion, sich eben nicht in einer einzigen durchgehenden Erklärung fassen lassen, die uns dann eine Art objektive Draufsicht auf Geist, auf Bewusstsein, auf die Wirklichkeit des Bewusstseins gäbe. Der ganze Ansatz der Erklärung, so formuliert er das, des Unendlichen, von der endlichen äußeren Form her, greift ins Leere. Ein solcher Ansatz steckt letztlich, erkenntnistheoretisch gesehen, in einer Spielart des gespaltenen, unglücklichen Bewusstseins fest. Vernunft und Selbstbewusstsein stecken, so Hegels Stoßrichtung, überhaupt nicht in uns drin. Sie verwirklichen sich vielmehr, sie werden praktiziert, sie müssen gemacht werden. Und eben das ist das Thema der nachfolgenden Abschnitte der Phänomenologie des Geistes. Und Sie sehen, wie Hegel hier jetzt wieder den Individualismus in traditionellen Vernunftbegriffen untergräbt. Unser vernünftiges Selbstbewusstsein muss stattfinden, und zwar für andere erfahrbar stattfinden. Denn sonst erfahren wir es auch für uns selbst nicht. Vernünftiges Selbstbewusstsein ist eine Sache der Verwirklichung von selbstbewusster Vernünftigkeit im sozialen Raum, könnte man sagen. Es wird durch Tun und durch den Widerstand der gemeinsamen Wirklichkeit sowie durch Anerkennung vermittelt. Das wiederum heißt, und das ist eine starke These, allein auf einer einsamen Insel kann man nicht vernünftig sein. Selbstbewusstsein hat vielmehr eine eminent soziale, eine sittliche Seite. Hegel diskutiert Formen, in denen die Verwirklichung eines sozial praktizierten Vernünftigen misslingen kann. Und zwar, das ist jetzt entscheidend, nicht aus erkenntnistheoretischen Gründen, sondern gewissermaßen aus sittlichen Gründen, weil darin das Miteinander mit den anderen verfehlender Formfehler steckt, nicht etwa, weil wir sozusagen kognitiv etwas falsch machen. Solche Formen heißen etwa, ich zitiere nur die Überschriften, Sie können ahnen, dass da auch wieder schöne Polemiken drunter stecken, solche Formen heißen naive Herzensbegeisterung, Eigendünkel, moralischer Fanatismus, Selbsttäuschung etc. Das heißt, als vernünftig selbstbewusste Wesen geben wir uns Gesetze. Und diese Gesetze sind Gesetze, die tatsächlich auch auf das Wie unseres Miteinanders, das zum vernünftigen Was dazugehört, zielen. Das heißt, es sind sittliche und sogar rechtliche Gesetze. Wir kommen auf diese ganze Dimension im Zusammenhang mit Hegels Rechtsphilosophie ausführlich zurück. Merken wir uns für heute aus der Perspektive der Philologie einfach, dieses sittlich, lebendig, selbstbewusst gelebte, nicht ungeregelte, sondern eben in freier Vernunft auf bestimmte Formen angewiesene Miteinander, das zum Vernunftbegriff dazugehört. Das nennt Hegel Geist. Das Faktum des Geistes als etwas, das sozusagen noch mehr als bloße gemeinsame Gegenstandsfelder erschließende Vernunft meint, nämlich die Existenz sittlicher Gesetze, ist etwas, das Hegel, und da betone ich jetzt noch einmal die Kontinuität zu allem, was wir bisher diskutiert haben, aber eben jetzt nicht als zusätzliche normative Dimension oder dergleichen einführt, sondern die Existenz des Geistes hat er durch den gesamten Gang seines Buches bis zu diesem Zeitpunkt gleichsam hergeleitet. Der Geist, also diese Verbindung von, sittlich ist so ein Wort, das wir auch sehr schlecht verdauen können, also sozusagen von Aspekten dessen, wie wir miteinander leben wollen und der Frage nach der Vernunft als objektgebende und weltgebende Struktur, diese Verbundenheit nennt er Geist, und es ist eine Struktur, die nicht irgendwo vom Himmel herkommt oder qua Vernunftbegabung oder durch eine bestimmte Seite unserer Vernunft einfach da ist. Es ist eine Struktur, die gleichsam herauswächst aus unserem Miteinander. Geist, das ist, schreibt Hegel, das ist eine Art Definition, das müssen wir uns beim nächsten Mal genauer angucken, das sittliche Leben eines Volkes. Wenn wir bedenken, dass für Hegel das Wahre nur das Ganze sein kann, so müssen wir natürlich eben genau diesen Punkt im Auge behalten. Geist, das ist nicht nur ein Resultat, also sozusagen der Endzustand, ein gesittetes Volk mit einer sozusagen gesellschaftlich sinnvoll eingebetteten Form von Wissenschaft etwa, Vernunfterkenntnis und dergleichen. Geist ist also nicht nur dieser Endzustand, sondern er ist auch der gesamte Hinweg, der ganze Prozess des Werdens von Verhältnissen, der Selbstverwirklichung von Individuen in freigelebter Sittlichkeit. Insofern ist es in gewisser Weise auch schon Geist, dass Hegel das Selbstbewusstsein nicht als einsame Sache denkt, auch nicht als etwas, was sich quasi nur kognitiv vollzieht, sondern es eben, dass er es eben als ein Anerkennungsverhältnis, also als ethisches Verhältnis, wenn man so will, modelliert, als ethisches Verhältnis zwischen zwei Momenten. Lassen Sie mich zum Abschluss eine Stelle zitieren, an der schön deutlich wird, dass Hegel mit diesem Programmbegriff Geist auch auf etwas besonders Wert legt, das er schon mit der unaufhörlichen Betonung dieser praktischen Seite von Verwirklichung immer wieder in Erinnerung ruft. Geist ist real. Geist ist nichts Gedachtes oder hypothetisch Angenommenes. Geist ist auch keine Idee. Und Geist ist eigentlich auch nicht eine Möglichkeit, sondern Geist ist erst die verwirklichte, die gelebte Möglichkeit. Also die unter vielen gelebte Möglichkeit. Vielleicht könnte man sogar sagen, Geist ist die Verwirklichung von gemeinsamen Möglichkeiten. Hierzu ein Zitat. Der Geist, schreibt Hegel, ist hiermit das sich selbst tragende, absolut reale Wesen. Alle bisherigen Gestalten des Bewusstseins sind Abstraktionen desselben. Sie sind dies, dass er sich analysiert, seine Momente unterscheidet und bei Einzelnen verweilt. Dies Isolieren solcher Momente hat ihn selbst zur Voraussetzung, zum Bestehen. Er, der Geist also, ist das Bewusstsein, aus dessen Betrachtung wir soeben herkommen. Zitat Ende. Hier handelt es sich um eine Art zirkuläre Definition. Uns wird gesagt, in gewisser Weise haben wir, also praktizieren wir das immer schon, diese Dynamik. Das heißt, in dem Prozess, bei dem Geist rauskommt, steckt Geist drin, ja? Etwas plakativ gesprochen. Inhaltlich können wir festhalten, der Geist ist, wenn man so will, eine im Zusammenleben der Individuen sich verwirklichende, sehr reale, sehr irdische Kollektivgröße. Wir müssen uns beim nächsten Mal und weiterhin fragen, was das nun eigentlich sein soll. Ob das eine leere Formel ist, die Hegel hier anbietet und ob wir uns das irgendwie griffig füllen können. Das sind aber komplizierte Fragen für später. Für heute jetzt die Zusammenfassung. Erstens. Hegel zufolge erfahren wir uns zwar als Einheit, aber der Versuch, uns unserer selbst bewusst zu werden, kann nur als Beziehung von sich auf sich gelingen. Das heißt, in der Art einer inneren Interaktion, vielleicht sogar zugespitzt in der Art einer inneren Sozialität. Können Sie vielleicht die 3 Minuten noch sitzen bleiben, weil es so laut ist? Also in der Art einer inneren Sozialität, auf jeden Fall aber als Beziehung zwischen zwei Momenten. Zweitens. Soll das Selbstbewusstsein wirklich glücken, so muss es als Anerkennungsbeziehung funktionieren zwischen dem, was mir als Selbst erscheint, das ich mir bewusst mache, und dem, was ich mir als Selbst bin, während ich mir mich bewusst machen will. Anerkennen heißt hier aber auch, es ist Wechselseitigkeit gefragt, ein Erkennen des Identischen im Anderen. Also ich kann diese Anerkennungsbeziehung im Grunde auch nicht nur von einer Richtung her denken, sondern es ist eine, die immer als Reziprozität, als sozusagen verkreuzte Beziehung von zwei Seiten aus gedacht werden muss. Diese Anerkennung wird tendenziell misslingen, denn wir pflegen das andere, den anderen zum Objekt zu machen. Die beiden Momente, die beiden Seiten der Selbstbewusstseinsbeziehung stehen erst einmal im Kampf miteinander. Sie zerfallen in eine Struktur von Herrschaft und Knechtschaft. Und diese asymmetrische Beziehung, also dieser fatale Hang zur Machtbeziehung in der Anerkennungsstruktur, muss nach Hegel überwunden werden. Drittens. Tatsächlich, und das zeigt Hegel in der berühmten Passage der Phänomenologie über Herrschaft und Knechtschaft, trägt die Dialektik von Herr und Knecht den Keim zu ihrer eigenen Überwindung in sich. Herr und Knecht stehen in einem asymmetrischen Verhältnis zueinander. Jedoch handelt es sich um ein Verhältnis,
in welchem nicht dem Herrn, sondern dem Knecht die selbstbewusste Zukunft gehört. Weil er weiß, was ihm mangelt, und weil er in der Arbeit eine Form der Selbsterfahrung hat und weil er einen Herrn vor sich hat, hat der Knecht anders als der Herr eine Chance, aus der Nicht-Anerkennungsbeziehung herauszufinden. Viertens, misslingende Anerkennung des Selbstbewusstseins im anderen Selbstbewusstsein lässt sich auch an verschiedenen philosophisch-intellektuellen Haltungen zeigen. Hegel führt drei Typen solcher nicht wirklich gelungener Selbstverhältnisse vor. Erstens, den bloß gedanklich die widersprüchlichen Erfahrungen von mir mit mir und von mir mit anderen versöhnenden Stoizismus. Ich konstruiere mir die Einheit meines Selbst gleichsam nur außerhalb der Welt. Dann zweitens, den sich in einer unaufhörlichen Kritik der Dinge verlierenden Skeptizismus. Ich suche die Einheit meiner Selbst gleichsam draußen, mitten in der Welt, indem ich mich als das beweise, der zu allem Nein sagen kann, der überall Bescheid weiß, aber die Widersprüche ignoriert, die dadurch entstehen. Und schließlich dritte Form, das unglückliche Bewusstsein. Eine Position, die zwischen beidem schwankt, darum weiß, dass es so ist, und sich aber ein Selbst nur im Leiden an der eigenen Gespaltenheit konstruiert. Fünftens, Hegel studiert das Individuum sehr genau und leugnet nicht die Bedeutung des konkreten Selbstbewusstseins jedes Einzelnen. Aber Hegel denkt Vernunft dennoch, gerade nicht auf Individualität beschränkt und damit gerade Vernunft nicht bloß als kognitive Leistung. Vernünftiges Selbstbewusstsein ist aufs gelingende Zusammenleben bezogen, auf die Verwirklichung einer gemeinsamen Welt, einer Welt, in der wir eine selbstbewusst vernünftige Lebenshaltung, und man könnte sagen, Klammer auf, gemeinsam, Klammer zu, praktizieren. Diesen, ich sage mal, frei sich entfaltenden Sozialcharakter des Selbstbewusstseins nennt Hegel Geist. Der Geist ist kein Prinzip der Moral oder eine höhere Eingebung oder Idee. Der Geist ist überhaupt nichts, das Gemeinschaft nur sozusagen von der Ferne her orientiert. Der Geist steckt vielmehr gleichsam im Werden der Gemeinschaft drin. Er ist wie die lebendige sittliche Welt geworden, gewachsen und real, denn auf gewisse Weise ist er mit den geordneten Vollzügen dieser sozialen Welt, mit ihren selbstbewusst vernünftigen Praxisformen identisch. Vielen Dank für die Geduld. 2 Minuten zu viel.